Bryant was arrested on December 1, 1955 for refusing to stand up on the orders of the bus driver.
Ich wurde am 1. Dezember 1955 verhaftet, weil ich mich weigerte, auf Befehl des Busfahrers aufzustehen, nachdem die Sitze für Weiße vorne besetzt waren. Kurz darauf kamen zwei Polizisten und einer fragte mich, warum ich nicht aufstand. Ich sagte, ich glaube nicht, dass ich aufstehen muss, und fragte ihn, warum sie uns schikanieren. Er sagte, ich weiß nicht, aber Gesetz ist Gesetz. Und sie sind verhaftet.
The law is the law and you are under arrest.
Well, I woke up this morning with my mind stayed on Jesus.
Her arrest sparked a 381-day bus boycott.
Ihre Verhaftung löste einen 381 Tage langen Busboykott aus, entfachte die Bürgerrechtsbewegung und veränderte Amerika. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen die Mutter der Bürgerrechtsbewegung. Sagen Sie mit mir, danke, Rosa Parks.
Will you join me in saying thank you, Rosa Parks?
Thank you, Sister Rosa Parks.
Everybody!
Thank you, Sister Rosa. You are the star.
Die müden Füße derer, die über die staubigen Straßen von Montgomery gingen, halfen einer Nation, das zu erkennen, was sie vorher nicht sehen konnten. Wir verdanken es ihnen, dass unsere Kinder in einem Land aufwachsen, das freier, gerechter und seinem Gründungsgedanken treuer ist.
Vom Busboykott zu Bürgerrechten. Die Rebellion der Rosa Parks. Eine Sendung von Kerstin Zilm.
Die übliche Geschichte von Rosa Parks geht in etwa so. Parks war eine alte, fromme und sanftmütige Näherin aus Montgomery in Alabama. Eines Abends war sie einfach zu müde, um ihren Platz im Bus für einen weißen Fahrgast freizumachen, und wurde verhaftet. Was sie tat, war eine, wenn auch wichtige, Fußnote in der Geschichte der US-Bürgerrechtsbewegung, die von Martin Luther King zum Erfolg geführt wurde. Doch lange bevor Rosa Parks mit ihrer Weigerung aufzustehen Schlagzeilen machte, hatte sie sich für Freiheit und Gleichheit eingesetzt, für das Wahlrecht gekämpft und sich gegen Diskriminierung von Afroamerikanern im Strafjustizsystem gewehrt. Nach ihrem Akt zivilen Ungehorsams kämpfte sie unter anderem als Mitarbeiterin des Kongressabgeordneten John Conyers für Obdachlose, benachteiligte Jugendliche, Häftlinge und Flüchtlinge. Es ist kein Zufall, dass so wenig davon bekannt ist, sagt Yoruba Richen, die Regisseurin des Dokumentarfilms »The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks«.
I think it's a narrative that serves how we actually like to think of the civil rights movement in general.
Ich denke, es ist ein Narrativ, das widerspiegelt, wie wir allgemein gerne über die Bürgerrechtsbewegung sprechen, als wäre sie spontan aus dem Boden geschossen und als wäre es uns nur darum gegangen, aus denselben Wasserhähnen wie Weiße zu trinken. Dieses Narrativ verschweigt lange Perioden des Terrors und viele radikale Aktionen im Freiheitskampf der Afroamerikaner. Es reduziert außerdem Frauen darauf, müde zu sein, während sie in Wirklichkeit von Anfang an ein integraler Bestandteil dieses Kampfes waren. Rosa Parks ganzes Leben war dem radikalen Handeln, gesellschaftlichen Veränderungen und dem Aufbau einer Bewegung gewidmet.
Dedicated to Black Empowerment, Social Change.
Rosa Parks wird am 4. Februar 1913 als Rosa Louise McCauley in Tuskegee im Südstaat Alabama geboren, knapp 50 Jahre nach Abschaffung der Sklavenhaltung in den USA. Verfassungszusätze garantieren Afroamerikanern inzwischen Freiheit, das Recht auf Staatsbürgerschaft und Männern das Wahlrecht. Schwarze kaufen Land, gründen Unternehmen und machen politische Karrieren. Nicht alle im Land sind glücklich über diese Entwicklung und es folgt eine Gegenreaktion, erklärt Historikerin Elena Morgan von der University of Southern California in Los Angeles.
Gesetze für mehr Gleichberechtigung werden aufgehoben und Südstaaten in die Lage versetzt, ihre eigenen Regeln zu verabschieden. Sie schränken die Rechte der Afroamerikaner wieder ein. Es herrscht diese Vorstellung, dass Schwarze widerspenstig und unregierbar sind und sich deshalb nicht mit Weißen der feinen Südstaatengesellschaft mischen sollten. Das ist der Ethos. Das ist die Welt, in der sie aufwächst.
And that's really kind of the ethos out of which this emerges.
And so to save the South, the Ku Klux Klan, on horseback with guns, sword and the cross, they terrorized Negroes and their sympathizers.
Zu Rosas Welt gehören der Ku Klux Klan, nach Rassen getrennte Wasserhähne, Restaurants, Schulen, Krankenhäuser und Kirchen. Die, die sich den Regeln widersetzen, sind Schikanen ausgesetzt. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall werden sie gelyncht. Rosa lebt mit ihrem 2 Jahre jüngeren Bruder und ihrer Mutter, einer Lehrerin, bei deren Eltern. Um das Einkommen der Familie aufzubessern, arbeitet sie auf einer Plantage. Afroamerikanische Kinder bekommen vom Besitzer 50 Cent pro Tag fürs Baumwollpflücken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Regelmäßig geht die Familie zum Gottesdienst und zur Sonntagsschule in die lokale AME Church, die African Methodist Episcopal Kirche. Fröhliche Lobeshymnen und gefühlvolle Klagelieder reißen das Mädchen mit. Sie lernt Bibelpassagen auswendig und wird von ihrer Familie im Glauben bestärkt. In ihrer Biografie Quiet Strength, Stille Kraft, schreibt Rosa Parks 80 Jahre später.
Jeden Tag vor dem Abendessen und bevor wir sonntags zum Gottesdienst gingen, las mir meine Großmutter aus der Bibel vor und mein Großvater betete. Wir hielten Andachten ab, bevor wir auf die Felder gingen, um Baumwolle zu pflücken. Das Gebet und die Bibel wurden zu einem Teil meines Alltags. Ich habe gelernt, auf Gott zu vertrauen und ihn als meine Stärke zu suchen.
In der Sonntagsschule lernt Rosa auch, dass alle Menschen gleich und mit Respekt zu behandeln sind. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ein weißer Junge droht ihr eines Tages, sie zu verprügeln. Rosa greift einen Ziegelstein und droht zurückzuschlagen. Als sie ihrer Großmutter davon erzählt, mahnt die zur Vorsicht und warnt, wenn du nicht aufpasst, wirst du gelyncht, bevor du 20 bist. Rosa Parks schreibt später darüber:
Ich wäre lieber gelyncht worden, als mich nicht zu verteidigen und immer herumgeschubst zu werden. Mit 6 Jahren war ich alt genug, um zu erkennen, dass wir nicht wirklich frei waren. Der Ku Klux Klan ritt durch die Viertel der Schwarzen, brannte Kirchen nieder und ermordete Menschen. Irgendwann war die Gewalt gegen uns Schwarze so schlimm, dass mein Großvater immer eine Waffe bei sich hatte, um sein Haus zu verteidigen. Ich wollte sehen, wie er diese Waffe abfeuert.
Ihr Kampfgeist für soziale Gerechtigkeit ist noch stärker ausgebildet, als Rosa McCauley mit knapp 20 Jahren den politischen Aktivisten Raymond Parks heiratet. Sie beginnt, ihre Wut über Ungerechtigkeiten in politische Arbeit umzusetzen, nimmt an Ausbildungen für Bürgerrechtsaktivisten teil und wird Mitglied der NAACP, die Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen, sagt Historikerin Elena Morgan.
She was secretary of the NAACP's Montgomery chapter.
Sie wurde Sekretärin des NAACP-Zweigs in Montgomery. Da hat sie zum Beispiel schon am Fall der Scottsboro Boys mitgearbeitet. Afroamerikanische Teenager, denen vorgeworfen wurde, weiße Frauen vergewaltigt zu haben. Sie hat eine sehr lange Geschichte der Unzufriedenheit und des Wunsches, Dinge zu ändern. Und sie hatte die innere Haltung einer Aktivistin.
Zu Rosa Parks Aufgaben mit der NAACP gehört es, über Land zu reisen, um Verbrechen gegen Schwarze zu investigieren und dokumentieren. Im Dezember 1955 ist sie 42 Jahre alt und hat genug gesehen, um etwas Drastisches zu tun.
7 feet. Barren, strange fruit.
Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern in Montgomery ist schon lange ein Dorn im Auge, wie sie in den öffentlichen Bussen behandelt werden.
And blood at the roots.
Sie müssen am Vordereingang bezahlen, aber hinten einsteigen. Die ersten 10 Sitzreihen sind für Weiße reserviert, die letzten 10 für Schwarze. Die mittleren 4 Reihen werden nach Ermessen des Busfahrers vergeben.
strange fruit hanging from the poplar trees.
Was genau am 1. Dezember 1955 geschah, erzählt Rosa Parks fast 30 Jahre später in der Merv Griffin Fernsehshow.
I had finished work at Montgomery.
Ich hatte meine Arbeit im Kaufhaus in der Innenstadt von Montgomery beendet, wo ich als Näherin in der Änderungsabteilung für Herren arbeitete. Als ich zur Bushaltestelle kam, sah ich, dass ich einen Sitzplatz im Bus ergattern könnte. Ich stieg ein und sah einen freien Platz direkt hinter dem sogenannten weißen Bereich neben einem Mann, der am Fenster saß. Zwei Frauen saßen auf der anderen Seite des Gangs. An der nächsten Haltestelle stiegen mehr Weiße ein und der Fahrer bat uns, unsere Plätze freizumachen.
Doch niemand in der Sitzreihe rührt sich. Der Busfahrer James Blake wiederholt seine Aufforderung. Die anderen drei Fahrgäste geben widerwillig ihre Plätze auf. Rosa Parks bleibt sitzen. Auch als der Busfahrer droht, die Polizei zu rufen und sie verhaften zu lassen. Rosa Parks kennt den Busfahrer. James Blake hat sie schon mehrfach schikaniert. Diesmal gibt sie nicht nach. Nur zu, sagt sie ihm, ruft die Polizei.
I did this because I felt I was being violated as a human being.
Ich habe das getan, weil ich das Gefühl hatte, als Mensch missachtet zu werden. Ich hatte einen harten Arbeitstag hinter mir und war körperlich müde, aber auch geistig erschöpft von all den Dingen, die wir wegen unserer Rasse ertragen mussten. Es war ungerecht und ich hatte das Gefühl, misshandelt zu werden.
In einem Interview behauptet Busfahrer Blake später, sein Handeln habe nichts mit Rassismus zu tun gehabt. Er entlarvt sich aber mit seiner Rechtfertigung selbst als Lügner.
I can sit here and lay my hand on my heart.
Ich schwöre mit der Hand auf meinem Herzen, dass ich die schwarze Hautfarbe dieser Frau nicht wahrgenommen habe. Ich habe sie auch nicht gebeten, aufzustehen. Ich bat sie lediglich, in den hinteren Teil des Busses zu gehen. Ich dachte, es würde ihr dort gefallen. Sie hatte dort Freunde. Alle Schwarze. Ich dachte, dass sie viel gemeinsam haben würden. Ich habe dieser Frau nichts getan, nur meinen Job gemacht. Der verdammte Bus war voll und sie wollte nicht nach hinten gehen.
Rosa Parks ist nicht die erste Schwarze, die sich in einem Bus von Montgomery weigert, ihren Sitzplatz aufzugeben. Doch die NAACP greift ihren Fall auf, weil weder ihre äußere Erscheinung noch ihre Art, sich zu artikulieren, Angriffspunkte liefert. Sie gründen eine neue Organisation, die Montgomery Improvement Association, und wählen zu ihrem Präsidenten einen jungen Pastor, der erst vor einem Jahr in die Stadt gekommen ist, den 26 Jahre alten Martin Luther King. Am 5. Dezember 1955 kommen die schwarze Gemeinschaft der Stadt und ihre weißen Verbündeten in die Holt Street Baptist Church. Fast 5000 Menschen füllen die Kirche bis auf den letzten Stehplatz.
We are here this evening for serious business. We are here in a general sense because first and foremost we are American citizens.
4 Tage nach der Verhaftung von Rosa Parks fordert Martin Luther King die Versammelten auf, den Busboykott fortzusetzen. Von mehr und mehr Applaus unterbrochen, ermutigt er sie, den gewaltfreien Widerstand nicht aufzugeben, bis die Einschüchterung schwarzer Bürgerinnen und Bürger von Montgomery beendet ist.
Wir sind heute Abend hier, weil wir von all dem genug haben. Meine Freunde, wir werden mit mutiger Entschlossenheit zusammenhalten, bis in den Bussen dieser Stadt Gerechtigkeit herrscht.
Nicht zufällig versammeln sich die afroamerikanischen Bürger und Bürgerinnen von Montgomery in einer Kirche und organisieren den Boykott von Kirchenräumen aus. Schwarze Gotteshäuser sind seit der Zeit der Sklavenhaltung in den USA nicht nur spirituelle Zufluchtsorte, sondern auch Zentren des Widerstands. Von der Taufe bis zu ihrem Lebensende war Rosa Parks Mitglied der AME Church. Ihr Glaube hilft ihr, in schweren Lebenslagen die Hoffnung nicht aufzugeben und den Kampf für Gerechtigkeit unbeirrt fortzusetzen. In ihrer Biografie My Story, meine Geschichte, schreibt sie:
Als Kind habe ich aus der Bibel gelernt, auf Gott zu vertrauen und keine Angst zu haben. Und ich spürte, dass der Herr mir die Kraft geben würde, alles zu ertragen, was mir bevorstand. Durch meine Erziehung und die Bibel lernte ich auch, dass Menschen für Rechte eintreten sollten. Genauso wie die Kinder Israels sich dem Pharao widersetzten.
Die aufrührende Rede von Martin Luther King am 5. Dezember 1955 gibt dem Busboykott in Montgomery neuen Schwung. Lehrerinnen und Klempner, Schülerinnen und Buchhalter, Geistliche und Bankangestellte laufen zur Arbeit, zur Kirche und zur Schule. Manchmal kilometerweit, in Regen, Kälte und brütender Hitze. Sie bilden Fahrgemeinschaften und organisieren Taxidienste. Während Martin Luther King die Stimme des Montgomery-Busboykotts wird, übernehmen vor allem Frauen die Organisation des zivilen Ungehorsams, sagt Historikerin Elena Morgan.
Die Männer stehen an vorderster Front. Sie reden, predigen und geben vor den Medien Erklärungen ab. Aber es sind die Frauen, die im Hintergrund die Arbeit machen. Sie überzeugen Leute davon, sich für diesen Boykott anzumelden und sagen ihnen, dass sie wirklich nicht mit dem Bus fahren, sondern zu Fuß zur Arbeit gehen sollen, was viele Leute ein Jahr lang getan haben.
Genauer gesagt 385 Tage. Der Boykott endet am 21. Dezember 1956 nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes der USA, dass Rassentrennung in Bussen verfassungswidrig ist. Die Klage gegen Rosa Parks wird abgewiesen. Der Erfolg des Boykotts inspiriert die Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus in den USA, ihre Arbeit auszudehnen. Für Rosa Parks hat der Boykott zunächst negative Konsequenzen. Sie verliert ihren Job als Näherin im Kaufhaus. Raymond Parks kündigt seine Stelle in einem Friseursalon, nachdem der Chef Gespräche über den Boykott verbietet. Für die Parks bleibt es schwierig, Arbeit in Montgomery zu finden. Sie bekommen Morddrohungen. 1958 ziehen sie nach Detroit in die Nähe von Rosa Parks Bruder, Sylvester McCauley und dessen Familie. Rosa Parks stellt schon bald fest, dass in Detroit viele der äußeren Anzeichen der Rassentrennung nicht existieren, die gesellschaftlichen Strukturen sich von denen in den Südstaaten aber kaum unterscheiden. In einem Brief beschreibt Rosa Parks Detroit als das gelobte Land des Nordens, das nicht existierte. Sie verbringt die zweite Hälfte ihres Lebens damit, Rassismus vom Norden der Vereinigten Staaten aus zu bekämpfen. Am 28. August 1963 reist sie, wie mehr als 250.000 Menschen aus dem ganzen Land, nach Washington. Beim Marsch für Arbeit und Freiheit in der US-Hauptstadt hält Martin Luther King seine berühmteste Rede.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Die Organisatoren der Demonstration heben Rosa Parks in einer Hommage an Frauen in der Bürgerrechtsbewegung hervor. Zum Sprechen laden sie sie nicht ein. Keine Frau spricht an diesem Tag vor dem Denkmal von Präsident Abraham Lincoln. Ist Rosa Parks darüber enttäuscht oder davon irritiert, lässt sie es sich zumindest öffentlich nicht anmerken. Sie setzt ihren Weg unbeirrt fort. Im März 1965 reist sie in ihre alte Heimat nach Alabama, wo Schwarze laut Gesetz wie überall im Land wählen können, in der Realität aber weiterhin Schikanen ausgesetzt sind. Zu dem Zeitpunkt sind friedvoll Protestierende zweimal mit einem Marsch von Selma in die Hauptstadt des Bundesstaates nach Montgomery gescheitert. Polizisten schlagen mit Knüppeln auf unbewaffnete Menschen ein und versuchen, die Märsche mit Tränengas aufzulösen. Beim dritten Versuch ist Rosa Parks dabei, unerkannt von den meisten anderen Teilnehmenden. Als der Marsch diesmal das Kapitol erreicht, wird sie aufgefordert zu sprechen.
Ich wäre heute fast nicht gekommen, weil mir so viele Leute gesagt haben, ich solle es nicht tun nach dem, was in Selma passiert ist. Ich bin jedoch mit Hoffnung im Herzen und meinem Glauben gekommen. Und Sie haben diesen Glauben heute bestärkt. Es gibt anständige Menschen jeder Rasse und Hautfarbe. Wir befinden uns nicht in einem Kampf zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen falsch und richtig, richtig und falsch.
I was born by the river,
Im selben Jahr bekommt Rosa Parks eine Stelle im Büro des neu gewählten Kongressabgeordneten von Detroit, John Conyers. Doch für jeden Schritt voran im Kampf gegen Rassismus gibt es Rückschläge. Die Ermordung von Martin Luther King am 4. April 1968 trifft sie schwer. 11 Jahre später stirbt ihr Mann. Rosa Parks trifft nationale und internationale politische Prominenz, von US-Präsident Bill Clinton bis Nelson Mandela. Sie wird mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit der Presidential Medal of Freedom, der höchsten Auszeichnung, die die US-Regierung an Zivilisten vergibt. Manches Mal ist Rosa Parks angesichts des langsamen Fortschritts für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner der Verzweiflung nah. Sie stellt Martin Luther Kings Aufforderung zu gewaltlosem Widerstand in Frage und sagt zur Überraschung vieler in den 90er Jahren, dass Malcolm X ihr Held sei. Der hatte im Gegensatz zu King 1964 zum Freiheitskampf mit allen Mitteln aufgerufen, notfalls auch mit Gewalt. Sie lässt sich weder von gesundheitlichen Rückschlägen noch von Morddrohungen aufhalten, landesweit vor allem an die Jugend zu appellieren, sich für gesellschaftliche Verbesserungen einzusetzen. Wie 1990 mit 77 Jahren in Albuquerque, New Mexico, als Ehrengast einer Feier zum Black History Month.
We have too much greed and hatred and prejudice.
Es gibt zu viel Gier, Hass und Vorurteile. Deshalb bitte ich darum, dass wir als Christen oder welche Religion auch immer wir wählen, in Harmonie, Liebe und Frieden zusammenarbeiten. Menschen ermutigen, ihre Kreativität zu nutzen, um Verantwortung zu übernehmen und nicht zu denken, dass Freiheit bedeutet, auf anderen Menschen herumzutrampeln. Beten Sie dafür, dass ich noch lange stark genug bleibe, um mich für Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Gleichheit und Wohlwollen für alle einzusetzen.
Fünfzehn Jahre später, am 24. Oktober 2005, stirbt Rosa Parks im Alter von 92 Jahren. Ihr Leichnam wird im US-Kapitol aufgebahrt, eine Ehre, die sonst fast ausschließlich Regierungsmitgliedern zuteil wird. Bei ihrer Beerdigung in Detroit singen unter anderem Opernsängerin Brenda Jackson und Aretha Franklin. Der ehemalige Präsident Bill Clinton erinnert an ihr Leben voller Aktivismus und erzählt, wie Rosa Parks mit ihrem zivilen Ungehorsam 50 Jahre früher auch sein Leben prägte.
I was a 9-year-old southern white boy who rode a segregated bus every single day of my life.
Ich war ein 9-jähriger weißer Junge aus dem Süden, der jeden Tag in einem nach Rassen getrennten Bus fuhr. Ich saß vorne, hinten saßen Schwarze. Als Rosa uns zeigte, dass Schwarze nicht hinten sitzen müssen, beschlossen zwei Freunde und ich, dass wir nicht mehr vorne im Bus sitzen mussten. Sie hat uns gezeigt, was es bedeutet, frei zu sein. Ihretwegen haben wir erkannt, dass jeder Mensch frei sein sollte.
Im Februar 2013, fast genau 100 Jahre nach Rosa Parks Geburt, enthüllt ein anderer US-Präsident eine Statue von ihr im US-Kapitol in Washington. Barack Obama hebt bei der Zeremonie Parks lebenslangen Einsatz für die Gleichbehandlung aller Menschen hervor. Dann fordert er dazu auf, ihr Leben als Inspiration zum Handeln zu verstehen.
Whether out of inertia or selfishness.
Ob aus Trägheit oder Egoismus, ob aus Angst oder einem Mangel an moralischer Vorstellungskraft, wir verbringen unser Leben oft wie in Trance. Wir akzeptieren Ungerechtigkeit, rationalisieren Ungleichheit und tolerieren das Unerträgliche. Und wir finden Ausreden für unsere Untätigkeit. Wir sagen uns, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich kann nichts tun. Rosa Parks sagt uns, dass wir immer etwas tun können. Sie sagt uns, dass wir alle Verantwortung für uns selbst und füreinander haben.
She tells us that we all have responsibilities to ourselves and to one another.
Die, die Rosa Parks kannten, sagen, dass weder politische noch gerichtliche Entscheidungen sie in ihrem Kampf für Gerechtigkeit beirrt hätten. Sie wünschen sich, dass vor allem junge Menschen mehr über das Leben dieser einzigartigen Aktivistin wüssten und sich davon inspirieren ließen.
Es ist wichtig, an sich selbst zu glauben. Und wenn man das Gefühl hat, die richtige Überzeugung zu haben, daran festzuhalten. Wir haben einen langen Weg mit vielen Hindernissen vor uns. Aber solange wir mit einer positiven Einstellung unser Bestes tun, werden die Lebensbedingungen für mehr Menschen besser werden.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Kerstin Zilm, vom Busboykott zu Bürgerrechten, die Rebellion der Rosa Parks, Redaktion Susanne Babila.